Also die Leute, die jetzt mittlerweile bei uns spielen, die sind da schon mit sehr viel Herzblut dabei. Und da jemanden zu ersetzen, das würde gehen, aber das ist sehr unangenehm und das muss nicht sein. Also wir haben auch mehr oder weniger den gleichen Musikgeschmack und wir wissen, was mit Bab geht und was mit Bab nicht geht. Klar, logisch, ich bin nicht ersetzbar.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider. Mein heutiger Gast wollte erst Archäologe werden, dann Maler. Sein Mathelehrer sagte über ihn, überlassen wir ihn der Kunst. Sein Englischlehrer meinte, er ist ein subversives Element. Seine Eltern hatten einen Lebensmittelladen, einer seiner Opa war Winzer und einer seiner ersten Jobs war Aushilfsgrafiker beim Westdeutschen Rundfunk. Ja, jetzt weiß man, wer heute hier ist. Jetzt sitzen wir hier vor 200, 250 Menschen im spätsommerlichen, im herbstlichen St. Peter-Ording und sprechen über sein Leben, über ein einmaliges Leben. Und ich kann sagen, ich freue mich wie selten zuvor auf knapp anderthalb Stunden mit Wolfgang Niedeck.
Vielen, vielen Dank.
Wolfgang, ich könnte jetzt die Frage stellen, weil deine Frau dann versprochen hat, dass sie auf die Bühne kommt und mich umwirft. Wofür steht eigentlich Bab? Mache ich aber nicht. Was macht ein Kölscher Jung in St. Peter-Ording? Ein Kölscher Jung, was machst du in St. Peter-Ording?
Das ist in der Tat eine gute Frage und zwar eine überraschende Frage, weil ich hätte nie gedacht, dass ich so weit hoch in den Norden kommen würde. Wir haben mal auf Roskilde gespielt, 86, das war das Höchste, wo ich jemals im Norden war. Ja, das war Hammer. War jemand da? 86, Roskilde? Wir haben vor Clapton gespielt und da hatte Phil Collins am Schlagzeug. Das wollten wir unbedingt sehen. Und das war der Hammer. Da gibt es viele Geschichten von dem Ding. Also wahrscheinlich reichen diese anderthalb Stunden nicht, um all diese Geschichten erzählen, die direkt mit der ersten Frage zusammenhängen. Gut, da kommt noch Düsseldorf, kommt noch zur Sprache. Tolle Geschichten, dann später dann. Okay, also wir sind hier hingekommen, weil Fury in the Slaughterhouse ist wirklich eine sehr befreundete Band. Mhm. Die haben uns schon öfter erzählt, dass es hier einen wunderbaren Hotelier gibt, der total musikaffin ist. Der würde sich freuen, wenn wir da auch mal hinkommen und da womöglich Songs schreiben oder proben oder irgendwas oder. Und naja, ja gut, das kann nicht sein, das ist irgendein Hakenball. Das kann nicht sein. Und dann hat die Anne, also unsere Multi-Instrumentalistin, hat bei Fury in the Slaughterhouse bei einer Tournee mitgespielt, bei einer Unplugged-Tournee. Und die sagte dann auch, hör mal, wir müssen unbedingt mal irgendwie da nach St. Peter-Ording hier in dieses Hotel, in Strandgut. Der Carsten Werner ist ein super Typ und der macht alles möglich, was man sich vorstellen kann. Okay, dann sind wir mal hingefahren, weil wir das auch mal sehen wollten. Und dann kam es auch relativ schnell dazu, dass ich mit dem Mike Herting, mit dem ich mein Solo-Programm spiele, dass wir vor 2 Jahren dann auch bei dieser Session gespielt haben. Das war wunderschön. Also das war also dieses ganze Personal, das sind alles wunderbare Leute, die sind so anders als in den meisten anderen Hotels, wo man normalerweise auf Tour ist. Das ist alles sehr, sehr persönlich. Es fühlt sich an wie eine große, sehr angenehme Wohngemeinschaft. Das ist wunderschön. Und dann hat sich das über die Zeit dann auch entwickelt. Wir sind beispielsweise sehr gern auch über den Jahreswechsel hier. Also meine Frau, mein Hund und ich, weil die Numa, also unser Hund, ist sehr empfindlich, was Gewitter betrifft und was Silvesterknallerei betrifft und irgendwelche Lärmgeschichten. Dann stirbt der Hund, das ist furchtbar. Und haben immer überlegt, wo können wir denn über den Jahreswechsel hinfahren, damit der Hund nicht so leidet. Und dann hieß es, ja, hier darf man nicht knallen, wegen dieser Reeddächer. Da darf man nicht knallen, das ist ja verboten. Dann haben wir gedacht, können wir vielleicht über den Jahreswechsel herfahren? Oh, das war super. Das haben wir jetzt mittlerweile schon zweimal gemacht.
Jetzt macht ihr richtig, ihr macht es gerade richtig Urlaub hier, ne? Ihr seid schon.
Ja, wir sind jetzt hier in dem Fall, wir sind am vorigen Samstag angekommen, weil wir hatten Zeit, die Gelegenheit war günstig. Meine Töchter sind mitgekommen und der Enkel und der Schwiegersohn und das war wunderschön. Wir haben jetzt eine wunderbare Woche hier verlebt. Wir sind viel spazieren gegangen, sind auch im Leuchtturm gewesen. Das war wunderschön und Wetter war nicht ganz so dufte. Aber jeden Abend haben wir hier irgendein Konzert und das war wie so eine Bildungsreise. Das war also, da haben Künstler gespielt, die in meinem, soll man sagen, in meiner Blase nicht unbedingt stattfinden. Aber das war sehr interessant. Auch die Leute waren alle sehr nett. Die waren mit der Crew da und das war wirklich sehr, sehr nett.
In dieser Woche hat der stellvertretende Regierungssprecher gesagt auf die Frage bei der Bundespressekonferenz, wo denn Friedrich Merz eigentlich sei. Das ist der aktuelle Bundeskanzler. Weil der ja schon ganz schön lange im Urlaub ist, sagte er, das würde täuschen. Er sei zwar 3,5 Wochen nicht da gewesen, aber Bundeskanzler und Urlaub schließen sich aus. Wolfgang Niedecken Urlaub? Kannst du richtig Urlaub machen oder kommt an jeder zweiten Ecke einer, sag mal, das ist doch der Niedecken?
Ja, aber das ist nicht so schlimm. Also ich weiß sowieso nicht, wo meine Arbeit anfängt und wo sie aufhört. Okay. Also wenn mich einer fragt nach meinem, was ich pro Woche arbeite, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich sobald der erste FC Köln spielt, dass ich mir da eine Auszeit nehme. Das muss ich sehen. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich immer auf Sendung ich laufe eigentlich immer durch die Gegend wie ein trockener Schwamm, der alles aufsaugt und ich lese viel. Also ich langweile mich nie. Ich bin an allem Möglichen interessiert, außer an Technik. Und damit geht's mir sehr gut. Also ich weiß auch nicht. Also wir fahren jetzt in 2 Wochen fahren wir wieder nach Kreta runter. Ich nehme mir jede Menge Sachen zum Lesen mit und habe ein paar Ideen, die ich ausarbeiten will. Ist das jetzt Arbeit oder ist das, keine Ahnung. Aber so mich irgendwie in den Liegestuhl zu legen und die Augen zuzumachen, kann ich nicht. Da würde ich mich zu Tode langweilen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und insofern ist alles in Ordnung. Also ich liebe die Art und Weise, wie ich leben darf. Das ist auch ein großes Privileg übrigens.
Das stimmt. Ich habe gesagt, ein Kölsche Jung, der hier in St. Peter-Ording ist. Und da denkt man ja, BAP ist eine Kölsche Gruppe. Und habe jetzt in der Vorbereitung lernen müssen, nö. Es gibt einen Kölner aus Köln 1, wie man früher sagte, das bist du. Und dann, das fand ich natürlich als Hamburger ganz toll, habe ich gelernt, 2 aktuelle Musiker vom BAP sind Hamburger. Also eigentlich ist BAP mehr eine Hamburger Band als eine Kölner Band. Kann man das so sagen?
Das stimmt nicht ganz. Also wenn man guckt, wo wer geboren ist, also am nächsten in Köln ist der Werner geboren, unser Bassist. Da ist gerade noch mal gut gegangen, weil der ist in Neuss geboren. Hätte ja auch in Düsseldorf geboren werden können. Aber der ist Kölscher. Der ist vom Gefühl her ist das ein Kölscher. Und der ist auch der Einzige, der meine Affenliebe zum FC Köln mit mir teilt. So, und der Sönke ist Hamburger, unser Schlagzeuger ist Hamburger. Und die Anne kommt aus Dresden, unsere Multi-Instrumentalistin. Der Ulle kommt aus der Nähe von Hannover.
Wohnt ja, aber in Hamburg.
Die haben keinen eigenen Dialekt. Ne?
Wohnt aber in Hamburg.
Die wohnen in Hamburg, so. Ja gut, okay. Too crossed. Ja.
Das ist ja interessant, wenn man guckt, wie viele Menschen... Seit du vor 50 Jahren ist BAP gegründet, wenn man dich mal abzieht, du bist von Anfang an dabei, wie viele Menschen waren BAP bis heute? Kann man das, weißt du das überhaupt?
Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen. Es machte keinen Sinn. Und wo die Kriterien, wer ist jetzt bei BAP Gastmusiker, wer ist bei BAP über eine längere Zeit, das hat irgendwann keinen Sinn mehr ergeben. Also ich habe das letzte Mal durchgezählt, also hier sind ja einige Spezialisten, Letzte Mal, die ich durchgezählt habe, das war auf dem Album Beliebteste Lieder, zu irgendeinem Jubiläum, da habe ich mal alles aufgeschrieben, was war. Und danach habe ich nicht mehr gezählt. Das ist einfach läppisch, das ist albern. Das macht keinen Sinn. Das hat sich auch insgesamt, jetzt kommen wir natürlich auf ein Thema, was vielleicht langweilig ist, aber wie sich Bands verändern, aus welchen Gründen sich Bands verändern, da denkt eigentlich der Laie nicht wirklich drüber nach. Die meisten Bands hören auf in dem Moment, wo sie anfangen, erwachsen zu werden oder vernünftig zu werden. Dann hören die auf, weil da muss ja dann eigentlich, wenn man eine Familie hat, ein ordentlicher Beruf her, wo man dann die Kohle auch kriegt. Und eine Band wie BAP, wir haben das damals angefangen, als wir gemerkt haben, hoppla, da sind so viele Leute, die in den 60er Jahren in irgendeiner Beatband gespielt haben und die haben jetzt alle ihr Schlagzeug im Keller stehen oder keiner spielt mehr miteinander. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Proberaum, da können wir uns treffen. Und dann machen wir einmal in der Woche, proben wir einen Kasten Bier leer und dann haben wir, das ist gut. Mehr wollten wir gar nicht. Und in der Zwischenzeit dann auch mit meinen Solostücken in den Kneipen gespielt habe und kommt einer an und sagte, willst du mal eine Platte aufnehmen? Da habe ich gesagt, ja wenn, dann mache ich das mit den Jungs zusammen. Und dann haben wir das war das erste Album. Das erste Album, was wir dann aufgenommen haben, das habe ich mit den Jungs zusammen gemacht. Wir waren blutige Amateure, wenn man das so sagen darf. Und das Album hört sich zwar irgendwie merkwürdig an, aber es ist immer noch viel besser, als wir damals live geklungen haben. Und es ist ein Dokument, das Teil. Und dann wollten die tatsächlich noch ein Album aufnehmen, haben wir das zweite Album gemacht. Und dann ging das aber los, dass die Ersten schon sagten, ich kann das nicht, ich habe noch einen Beruf, ich habe womöglich ein Studium. Der Gitarrist wurde gerade Vater und das ging alles dann nicht mehr. Dann ändert sich das. Und das sind jetzt, damit beschreibe ich nur die ersten 3 Jahre. Und das sind ja noch 47 weitere Jahre. Was da alles passiert ist, wer da alles vernünftig geworden ist, wer dann irgendwann gemerkt hat, hoppla, wenn wir das so weitermachen, wie das mir entspricht, kann das auch unkommerziell sein. Wie kriege ich denn meine Familie ernährt? Wie kriege ich denn meinen Beruf? Ob ich nicht besser wieder zurückgehe in meinen Beruf oder was?
Aber gibt es da nicht heute auch welche, die sagen, oh, so ein bisschen klingt das wie so eine Aktie, die man relativ früh verkauft und dann steigt und steigt und steigt die Aktie. Gibt es noch welche von denen, die damals angefangen haben, sagen, oh, du hast es richtig gemacht, Wolfgang, wäre ich nur dabei geblieben?
Ja, das mag es geben, aber ich weiß, also nehmen wir mal hier meinen wirklich guten Freund, den Effendi, der hat bei uns über Jahre Keyboards gespielt. Irgendwann hat er gesagt, als der Major ausgestiegen ist, ich habe zwar gedacht, ich fahre noch ein bisschen länger mit dem Zug mit, aber wenn jetzt einer aussteigt, dann steige ich auch mit aus, weil ich habe irgendwie gesehen, wir haben Spiegel, irgendwie der Rock'n'Roll ist nicht mehr da. Und außerdem wollte der zurück in seinen Beruf. Der hat Maschinenbau studiert und er wollte seinen Beruf ausüben. Man wird halt komischerweise irgendwann vernünftig.
Du nicht?
Nein.
Also das ist nicht böse gemeint, aber du ja dann in der Definition nicht.
Ein wunderbarer Satz, den unser damaliger Perkussionist, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe, mit dem ich meine Kunstprojekte zusammen gemacht habe, also der Schmalböker, den ich dazu überreden musste, überhaupt bei der Band mitzumachen. Der wollte eigentlich gar nicht. Dann habe ich überredet, Schmal, du musst da mitspielen. Und das war super. Und er hat dann irgendwann diesen wunderbaren Satz gesagt, ist doch eigentlich egal, womit man nichts verdiene. Mit Kunst oder mit Musik. Und das war die Grunderkenntnis.
Das ist ja interessant, dass wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass BAP, wenn wir jetzt BAP ein Unternehmen wäre, wir wollen jetzt nicht hier wirtschaftlich werden, aber wenn BAP ein Unternehmen wäre, muss man sagen, es gab mehrere Gründer und heute gehört BAP dir.
Ja, also Gründer, gar nicht ganz einfach sagen, Gründer waren die Leute, die sich damals in diesem Wiegehäuschen vom Kalksandsteinwerk Hersel direkt neben der Autobahn 555, die übrigens die Mutter aller Autobahnromantik ist. Das war die erste Autobahn weltweit, die 555. Da haben wir neben geprobt, in einer Kiesgrube. Und das Und das Wiegehäuschen stand leer und da konnten wir proben. Das gehörte dem Vater unseres Gitarristen, dem Hans Heeres. Und da konnten wir proben und wir hatten wirklich nichts vor damit. Und dann kam es dann doch irgendwie anders. Aber das waren eigentlich die Leute, das wären die Gründer gewesen. Genau. Aber manchmal ist ja auch die Rede von, ja, die Originalbesetzung. Völliger Witz. Die Originalbesetzung ist für die meisten Leute die Besetzung, wo sie Bab mit kennengelernt haben. Und das war schon die Besetzung vom dritten und vierten Album. Ja. Das denken die Leute, das wäre die Originalbesetzung. Ich glaube, ich bin der Einzige, der die Originalbesetzung noch zusammenkriegt. Ja. Klaus Hohgriffe hat Bass gespielt. Mhm. Dann gab es einen, der hieß Afro Bauermann, der hat Percussion gespielt und nur den ersten Auftritt mitgespielt. Der ist dann zu den Sanyassins gegangen. Dann der Hans Heeres natürlich, der Wolli Böker, Schmalz kleiner Bruder, der dann Schlagzeug spielte, weil der Schmal war zu der Zeit verheiratet und seine damalige Frau war ein ziemlicher Drachen. Und die hat den nie zu den Proben kommen lassen. Okay. Das war, wir proben, wir fahren heute wieder dahin. Und wenn dann am Telefon, wenn der Schmal dann sagte, komme später nach, das wurde zum geflügelten Wort. Wenn komme später nach, hieß der Kütni mi.
Gut, und die sind alle heute ist es sozusagen, ist es deine. Und das ist natürlich auch super, weil die Band kann sich nicht entzweien, weil die Band gibt es eigentlich gar nicht. Das bist du. Wenn du aufhörst, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, aber vorher nicht. Das ist ja auch ein großer Vorteil, weil viele Bands gehen sich irgendwann auf die Nerven und trennen sich dann oder machen Pausen und so. Und das, die Gefahr besteht ja bei euch nicht, weil wenn jetzt einer von den Hamburgern sagen würde, ich mache nicht mehr mit, findet man sicherlich noch einen anderen Hamburger.
Das ist schon schwierig, weil es gibt noch ein paar andere Hamburger, das stimmt schon. Ja. Nein, das so einfach ist es auch wieder nicht. Also die Leute, die jetzt mittlerweile bei uns spielen, die sind da schon mit sehr viel Herzblut dabei. Und da jemanden zu ersetzen, das würde gehen, aber das ist sehr unangenehm und das muss nicht sein. Also wir haben auch mehr oder weniger den gleichen Musikgeschmack und wir wissen, was mit Bab geht und was mit Bab nicht geht. Klar, logisch, ich bin nicht ersetzbar. Aber jetzt den anderen zu sagen, hör mal, ihr seid ersetzbar, käme mir nie in den Sinn.
Nein. Du hast gerade gesagt, dann guckt man in den Spiegel und sagt, man möchte vernünftig werden. Wenn du heute in den Spiegel guckst, wen siehst du da?
Ich sehe einen, der ein unglaubliches Schwein gehabt hat. Sein ganzes Leben. Ich bin wirklich, muss man sich mal vorstellen. Also, als ich zu Hause ankam und gesagt habe, immer, ich will auf die Kunsthochschule gehen, meine Mutter hat mich unmittelbar unterstützt, weil meine Mutter war die Tochter eines Kirchenmalers und die wäre am liebsten auch irgendwas Künstlerisches geworden, aber das ging halt nicht. Als sie 19 war, fing der Zweite Weltkrieg an und das war gegessen.
Wann ist deine Mutter, dein Vater ist 1904 geboren?
Mein Vater,
und deine Mutter, wann ist die
geboren? Meine Mutter ist 20 geboren, okay. Mein Vater 4. Mein Vater ist die erste Frau abgehauen, deswegen bin ich mit einem Halbbruder, der 20 Jahre älter war als ich, aufgewachsen, der übrigens dann mein Vater auch Bab genannt hat. Deswegen habe ich meinen Vater auch.
Ich habe es nicht gefragt, Tina. Ja.
Aber vorauseilenden Gehorsam erzähle ich soll. Ja, und meine Mutter, der Verlobte meiner Mutter ist gefallen im Zweiten Weltkrieg und und die Männer waren knapp nach dem Zweiten Weltkrieg. Und irgendwie hat meine Mutter meinen Vater kennengelernt, das ist ein anständiger Mann, und hat ihn geheiratet. Ob da die große Liebe war, wage ich zu bezweifeln, aber die waren ein solides Paar. Und meine Mutter hatte den nötigen Humor, auch meinen sparsamen Vater zu ertragen.
Der sehr, sehr sparsam war.
Ein sehr, sehr sparsamer Vater.
Das ist ja lustig, also ich finde, man kann sich davon ja nicht so ganz frei machen. Hast du das gar nicht, das Sparsame?
Ja gut, ich bin keiner, der rumprasst oder was. Ja. Aber ich bin auch nicht knauserig. Also was sein muss, das muss sein. Und
war er sparsam, weil, also ich kenne das von meinen Eltern immer, wir hatten ja nichts. War er sparsam, weil sie nichts hatten? Oder war er sparsam, weil er sparsam war?
Nein, der war sparsam. Der hatte nach zwei Weltkriegen die Notzeiten miterlebt. Und da wurde nichts weggeschmissen. Also das war, das ging nicht. Also was einer deiner Sprüche war, wenn irgendwas übrig geblieben war und das sollte weggeschmissen werden von Mahlzeiten, da sagte der, da hat der Herrgott all für uns wachsen lassen. Der war streng gläubig. Das hat der Herrgott alles für uns wachsen lassen. Und ja, und dementsprechend hat er auch versucht, dieses ganze Rudel, das waren ja dann schon mein großer Bruder und seine Frau und ich kleiner und die Leute, die dann bei uns im Haus wohnten, die auch in dem Laden gearbeitet haben. Mein Vater war irgendwie so einer, der Kapitän von dem Ganzen war. Der hat irgendwie dieses Schiff irgendwo da hingelenkt, wo es seiner Meinung nach hingehört.
Und was hat er gesagt, als du gesagt hast, ich will Künstler werden? Das stand ja schon fest. Zunächst war es eher so in den malerischen Bereich, weil das war ja also dann ja auch als Vater hat man ja immer Angst, der Junge, wovon soll er mal leben?
Ja, war furchtbar. Also mein Vater hat sich nur Sorgen gemacht. Aber er hatte halt schlechte Karten. Meine Mutter war Tochter eines Kirchenmalers, der zwischen den Weltkriegen, natürlich, da gab es keine Kirchen zu bemalen. Der musste seine Familie, meine Mutter hatte, glaube ich, 5 Geschwister und die war die jüngste dann, die musste seine Familie auf 2 Zimmer Küche im 3. Hinterhaus musste der ernähren als Maler und Anstreicher. Er war aber eigentlich ein Künstler und er hat gelitten. Hat im Endeffekt sehr viel auch getrunken. Ja, und aber er war verzweifelt. Und meine Mutter hat meinen Opa sehr geliebt. Da war der Platze Manes, das war der Heilige in der ganzen Familie. Die haben den alle verehrt. Hermann Platz hieß der. Berliner ist ein Platz nach dem benannt worden.
Ich hab gerade gesagt, wenn du dann in den Spiegel guckst, siehst du einen 75-Jährigen?
Nee. Ich denke auch ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber nach. Gut, also wenn man jetzt loszieht mit einer Jubiläumstour, 50 Jahre BAP und 75 Jahre Niedecken, dann gibt es schon die eine oder andere Gelegenheit, wo ich darüber nachdenken muss. Ja. Aber eigentlich denke ich da nicht drüber nach.
Was siehst du, weil mir geht es auch immer so, ich gucke in den Spiegel und denke immer so, irgendwie so, seit 25 hat sich gefühlt nichts geändert. Also nicht äußerlich, sondern so, was ich sehe. Und ich suche immer noch jemanden, ich habe mit Udo Lindenberg neulich drüber gesprochen, der ja nochmal 5 Jahre älter ist und der sich jetzt hier anschickt in den, also das heißt in den Club der 100-Jährigen will er kommen. Und der wirkt ja auch, wenn du den, also was du siehst, wie alt bist du da?
Das ist echt schwer zu sagen, weil das kommt dann auch ziemlich eitel rüber. Ich sehe irgendwie,
na gut, ich habe jetzt
irgendwas 50-something.
So. 50, okay.
Wow. Ja.
Ja. Ja. Aber es kommt, finde ich, jetzt nicht eitel drüber.
Ja, das ist so fühle ich mich und ab und zu denke ich schon, scheiße, Mann, du bist 75. Also. Ja. Wenn ich dann ganz ernst bin, mein Vater ist mit 76 gestorben und meine Mutter mit 79. Mhm. Deswegen, als dann eben zu der Entscheidung kam, wie nennen wir die Tour, dann Zielgerade, weil ich wollte nun, man kann das schon als Zielgerade beschreiben. Also das ist
kommt drauf an, weißt du, es kommt ja drauf an, ob es ein 100 Meter Lauf ist oder ein Marathon.
Es ist auf jeden Fall ein Marathon.
Und da ist die Zielgerade, geht irgendwie 5 Kilometer vorher los.
Ganz genau. Und man kann auch ein bisschen langsamer laufen.
So 100 ist das, also bei Udo Lindenberg ist das wirklich ein Ziel? Ist sowas ein Ziel? Also ist wirklich ein richtiges Ziel? Nein, kein Ziel.
Überhaupt nicht.
Ich habe auch gelernt, so bei dir, so diese Geburtstage, es bedeutet dir, also kann man insgesamt sagen, dass Zahlen dir nichts bedeuten? Du hast in dem Fragebogen, den ich allen schreibe, geschrieben, dass du nicht mal deine eigene Telefonnummer auswendig weißt.
Stimmt.
Okay.
Ich weiß die Nummer von unserem Büro, die weiß ich auswendig. Aber ich ansonsten kannst du dir bei diesen Handys kannst du das ja eintippen und dann musst du nur draufdrücken, Tina, und dann weiß ich genau, meine Frau sagt dann wahrscheinlich, ich bin im Moment gerade nicht da. Ja, aber nee.
Ansonsten?
Das habe ich schon als Schüler gehabt. Sachen, die mich nicht interessieren, die merke ich mir einfach nicht.
Und deshalb hat der Mathelehrer gesagt, überlassen wir ihn der Kunst. Was hattest du in Mathe? Für eine Note, weißt du das noch?
Das war, meine Mutter ist dann zum Elternsprechtag hingegangen, man hätte mir, der hatte bei uns Physik und Mathematik, und er hätte mir in beiden Fächern eine 6 geben können.
Okay.
Weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, weil das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich weiß noch, ich habe mal bei einer Klassenarbeit, da ging es um Funktionen. Kennt ihr vielleicht auf dem Millimeterpapier Funktionen? Und ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung. Aber Gott sei Dank saß vor mir in der Reihe mein Freund Hoss, und er war ein Ass in der Schule. Der kannte alles, der konnte alles und war trotzdem ein toller Typ, den heute noch mit befreundet. Und der Hoss hat mich da gerne abschreiben lassen oder gucken lassen. Und ich habe dann gesehen, was der da für eine Funktion auf seinem Millimeterpapier gemalt hat. Und dann habe ich auch so eine Funktion auf meinem Millimeterpapier so ungefähr so nachempfunden. Und habe auf diese Funktion eine Mickey-Maus mit einem Eispickel gemalt, der da hochklettert. Und das muss dann kurz danach gewesen sein, dass meine Mutter zu dem Elternsprechtag ging. Überlasch mal ihm der Kunst. Es war ein Schwabe. War gut, Bischof hieß der. Guter Mann.
Aber es kann alles, ich kann nur sagen, als ich mein Abitur gemacht habe, kam bei der Abi-Feier mein Deutschlehrer auf mich zu. Ich muss mal sagen, ich bin aktuell Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, das gehört dazu jetzt. Kam mein Deutschlehrer auf mich zu und sagte, Herr Heide, ich will Ihnen einen Tipp geben fürs Leben. Machen Sie nichts mit der deutschen Sprache.
Ja, sehr gut.
So, insofern muss man sagen, Respekt vor Lehrern. Die ja schon mit irgendwie, die müssen ja schon nach der 4. Klasse sagen, geht das Kind aufs Gymnasium oder nicht. Es ist total absurd.
Es ist absurd, ja.
Wir haben gerade über das Alter, weil man sieht ja das Alter ja tatsächlich, ich darf das sagen, nicht an. Und dann denkt man, wenn man so auf Tour geht, da muss man sich ja fit machen. Und ich habe gelernt, nee, du sagst, wenn das erst für die Tour machen würdest, das wird nicht reichen. Du lebst also so, als ob du immer auf Tour bist, kann man das so sagen?
Ich lebe so, also ich weiß, als ich 50 wurde, habe ich angefangen und habe mir im Spiegel betrachtet und habe gesagt, Alter, wenn du jetzt nicht langsamer in die Puschen kommst und Sport betreibst, dann wird das irgendwann peinlich, wenn ich da über die Bühne laufe. Und dann habe ich beschlossen, mir ein Fahrrad zu kaufen und jeden Morgen von da aus, wo wir wohnen da in Köln, da wo der Gürtel an Rhein kommt, am Bismarck-Denkmal, bis in den Hafen, Richtung Rheinaufwärts zu fahren, in den Godower Hafen und wieder zurück bei Wind und Wetter.
Jeden Tag.
Aber wirklich, also ob schneit oder nicht. Und das war am Anfang, weil ich nie eine großartige Sportskanone war. Am Anfang war das echt, da kam ich mit einem ganz langen roten Schlips wieder nach Hause. Und ich war so stolz. Ich war so unfassbar stolz, dass ich das geschafft hatte. Und das habe ich dann über all die Jahre gemacht, bis zu dem Schlaganfall, der dann 11 Jahre später war. Mhm. Und von da ab habe ich das dann zu Hause auf dem Heimtrainer gemacht, aber auch jeweils eine Stunde, da fahre ich 25 Kilometer.
Wow.
Und ich trete richtig rein und das tut mir total gut. Ich vermisse das total, wenn ich das mal nicht machen kann, aber das verschafft mir auch die Kondition dafür, dass ich auf der Bühne auch überhaupt nicht nachdenke, wie lang das jetzt dauert oder was.
Und du bist Vegetarier seit 30 Jahren, warum? Was gab es damals einen Grund, dass du auch gesagt hast, okay, ich höre auf, Fleisch zu essen?
Ja, also ich habe nie viel Fleisch gegessen. Und irgendwann, ich habe eine Dokumentation im Fernsehen gesehen über Viehtransporte. Mhm. Und das war so furchtbar, dass ich gesagt habe, da will ich nicht bei sein. Mach den Scheiß alleine, plant mich bloß nicht bei euch in. Da bin ich nicht bei. Und von da an habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Und
gibt gar nicht so viele Musiker, die Vegetarier sind. Ne? Also auf Tour irgendwie gibt es dann trotzdem Buletten, Currywurst und das kriegst
ja,
du dann?
Also die, wenn man auf Tour dann sein eigenes Catering dabei hat, dann sind die Köche schon sehr flexibel. Die können dann schon was machen, wo du nicht darben musst. Aber als Veganer auf Tour zu gehen, ist dann wieder schwieriger. Das ist dann wirklich, damit verkomplizierst du die ganze Sache. bis zu einer Stelle, die ich auch nicht mehr gut finde, wo ich auch denke, das wird dann zur Extrawurst. Ich habe keine Lust, Extrawurst zu
haben. Extrawurst ist auch lustig für einen Vegetarier.
Ja, genau.
Das haben wir gemeinsam und wir haben noch eine andere Sache gemeinsam und das wird natürlich jetzt ein bisschen Platz einnehmen. Du bist wie ich beruflich, aber du bist ein Nachrichtenjunkie. Kann man sagen, du bist ein Nachrichtenjunkie. Du hörst morgens auf dem Fahrrad oder du guckst du fern oder hörst du dir Podcasts an oder liest du was? Was machst du da?
Also in der Regel gucke ich auf dem iPad, ehe ich aufstehe, schon mal die Nachrichten. Okay. Und ich gucke auch dann abends die Nachrichten. Meistens, wenn ich zu Hause bin, nach dem Tagesthemen, gehe ich dann pennen. Das muss ich aber alles wissen. Und ich versuche, Zeitungen zu lesen. Also ich habe zwar keine Zeitungen abonniert, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich zu selten zu Hause bin. Wo sollen die Leute mir das dann hinschicken? Das ist ja doof. Aber es vergeht kein Freitag, dass ich mir nicht einen Spiegel kaufe. Oder?
Du sagst, du musst es haben. Es gibt heute, das erlebe ich in ganz vielen so Diskussionen, ganz viele Menschen, die sagen, wissen Sie, nichts gegen das Hamburger Abendblatt, den Spiegel, die Zeit. Ich kann die Nachrichten nicht mehr ertragen. Ich lese ganz, ganz wenig nur noch, weil es so alles so schlimm ist. Kannst du solche Leute verstehen, die das sagen? Die sagen, ich zieh mich da raus, ich zieh mich in meine Welt zurück und lass die andere Welt nicht an mich ran, weil mich dich so bedrückt.
Ja, das ist Eskapismus.
Ja.
Das mag ich. Bei mir mag ich das nicht. Ich kann verstehen, wenn Leute das, wenn Leute so drauf sind. Ich kann auch verstehen, dass beispielsweise bei der Familie meiner Tochter, solange das Kind dabei ist, reden wir nicht über Politik, weil das natürlich auch der Kleine, der wird jetzt eingeschult, der kriegt alles mit und man will dem keine schlaflose Nächte bereiten. Das ist schon okay, aber ein Erwachsener sollte sich für Politik interessieren, auf jeden Fall. Er sollte wissen, wieso er welches Kreuzchen beim Wahlzettel macht und das nicht abhängig machen von der Augenfarbe des jeweiligen Kandidaten. Und dass viel zu viele Leute wählen sich irgendeinen Scheiß zusammen, wo sie überhaupt nicht wissen, was derjenige überhaupt, wofür der überhaupt steht. Also diese ganze AfD-Geschichte funktioniert ja nur deswegen, weil Leute uninformiert sind. Ja, die können die lügen wie gedruckt. Also, der schöne Satz, Lügen fliegen und die Wahrheit humpelt hinterher, der ist nicht von mir, aber das stimmt einfach. Du kannst so viele Lügen behaupten und die Wahrheit versucht immer hinterherzukommen. Dann ist schon die nächste Lüge wieder da, die du nicht mehr parieren kannst.
Es ist aber interessant, da geht es dir auch so, dass man das Gefühl hat, es war noch nie so einfach zu lügen wie in unserer. Das war früher nicht so einfach, weil es nicht so viele Möglichkeiten gab, sich zu äußern. Und heute ist es total einfach geworden. Ja, je nachdem, was man liest oder eben nicht liest.
Die ganze Medienlandschaft hat sich ja total geändert. Also wenn du jetzt einfach nur das, was wenn du irgendwie Facebook oder Instagram, wenn du das so verfolgst, was da jetzt an Schlagzeilen ist, viele Leute orientieren sich nur an den Schlagzeilen. Mhm. Und wenn man sich nur an Schlagzeilen informiert, dann ist man doch reif für jede Manipulation. Man muss doch dahinter blicken, man muss doch auch abwägen, man muss überlegen, wieso bin ich der Meinung und wieso bin ich nicht der Meinung, das muss man abwägen für sich selber. Das ist übrigens auch Gehirntraining, das ist gut, wenn man das macht. Und ansonsten, wenn das so weitergeht, dass sich die Leute nur noch nach den Schlagzeilen orientieren, dann ist irgendwann Ende im Gelände.
Wir sitzen,
muss ich informieren.
Wir sitzen, absolut, wir sitzen zusammen genau zwei Wochen vor einer entscheidenden Wahl, ist glaube ich einer zu viel, aber vor einer interessanten Wahl, nämlich der Wahl in Sachsen-Anhalt. Da ist die AfD auf über 40% in den Umfragen. In Deutschland bundesweit auf 28%. Ich habe nochmal nachgeguckt, 2015, kurz vor der Flüchtlingskrise, war die AfD in Deutschland bei 3%. Du hast jetzt eine Erklärung gesagt, das ist die Frage der Uninformiertheit. Hast du eine Erklärung dafür, warum so viele Menschen eine Partei wählen, die ja damit wirbt, dieses System, so wie es jetzt ist, abzuschaffen? Was ist da passiert in diesen, das ist ja gar nicht viel, das ist ja gerade mal ein Jahrzehnt.
weil die überhaupt nicht irgendwelche Lösungsansätze bringen, die nörgeln nur rum, erfinden Sachen, die schlimm sind und sind sich überhaupt nicht darüber bewusst, dass diese Bundesrepublik Deutschland insgesamt mit den neuen Bundesländern und den alten Bundesländern, dass das ein Erfolgsmodell sondergleichen ist. Das muss man mal abfeiern. Ja? Wir sind kritisch, das sind Sachen, die nicht laufen, aber die Welt beneidet sich, die beneidet uns um unsere deutsche Demokratie. Viele Leute wollen deswegen auch gerne nach Deutschland übrigens. Ja? Und das ist für die AfD vollkommen uninteressant. Die haben sich ja gegründet als Anti-Euro-Partei, das war doch die Professorenphase. Mhm. Ja, und dann haben sie das nächste Thema. Und am besten läuft natürlich das Ding mit den Ausländern. Mhm. Mit der Überfremdung und der Remigration und die ganzen Schlagworte. Und das ist viel verlangt von jemandem, der sich eigentlich politisch nicht besonders interessiert, dass er sich stets dann da mal in die Tiefe geht. Es ist immer schön, einen Sündenbock zu haben. Die Ausländer sind schuld. Ja? Und das ist ganz einfach. Und die von der AfD, die machen das dann anders. Ja, wie anders, ist egal. Die machen es auf jeden Fall anders.
Aber da hat ja den Eindruck, geht es dir nicht manchmal, also ich erlebe es in vielen Gesprächen, dass Leute sagen, ich habe so die Schnauze voll. Die haben so viel, die Grünen, die SPD, die CDU, die haben so viel Chancen gehabt. Und sie kriegen nicht hin. Und ich wähle die AfD nicht, weil ich rechtsradikal bin. Ehrlich gesagt hätten wir auch ein Problem, wenn es in Sachsen-Anhalt 42% Rechtsradikale gäbe. Das ist, glaube ich, nicht so. Sondern sie sagen, es muss sich jetzt was ändern. Und die anderen hatten die Chance. Und sie haben diese Chance über Jahrzehnte nicht genutzt. Und das ist ja ein so ein Argument. Und nochmal, ich teile das nicht und ich finde es genauso schlimm. Aber ich kann es zumindest aus der Sicht dieser Leute verstehen.
Also zweierlei. Ich glaube, dass die Demokraten der Mitte sich einigen müssen, um bestimmte Probleme aus der Welt zu kriegen. Die sollen weniger Parteipolitik machen, sondern sollen sich zusammenraufen. Deswegen, keiner geht gerne in eine Koalition, wo er nicht alles das durchsetzen kann, was er eigentlich will. Der Klingbeil will nicht unbedingt gerne mit Merz zusammenarbeiten. Der will auch nichts mit der bayerischen Abteilung zu tun haben. Ja, wo die Grünen der Hauptfeind ist. Das muss ich mal vorstellen. Die Grünen sind der Hauptfeind. Hat der Söder nie was von der AfD gehört? Ich kann das eigentlich gar nicht fassen. Die sollen weniger Parteipolitik machen, sondern sollen sich in unserem Auftrag zusammenraufen, um die Probleme zu lösen. Ja. Punkt. Das sollen sie machen. Und noch zu dem anderen Ding. Ich würde nicht unbedingt, ich halte das auch für wenig hilfreich, wenn man Leute, die die AfD wählen, als Nazis bezeichnet. Es sind unbeholfene Leute, naive Leute, die sich eben nicht informiert haben und dann in ihrer Angst denken, aha, da ist der Heilsbringer und dann wählen wir diese AfD-Partei mit unfassbaren Kandidaten. Und da kann ich auch für jeden Einzelnen. Das sind Karrieristen, die versuchen mit der Angst der Leute Karriere zu machen. Und das ist schäbig. Das ist ganz, ganz schäbig.
Friedrich Merz hat versprochen, als er Bundeskanzler wurde, er hat viel versprochen, aber als er Bundeskanzler wurde, hat er gesagt, als er CDU-Vorsitzender wurde, ich halbiere die AfD. Es ist ihm nicht geglückt und alle Versuche, diese Partei klein zu halten, haben nicht funktioniert. Wie kann man das schaffen? Wie kann man das schaffen, diese Partei wieder auf ein normales Maß, also es hieß ja mal, mehr als 20% werden niemals die AfD wählen in Deutschland. Jetzt sind wir schon fast bei 30%. Gehörst du zu denen, die sagen, okay, in Sachsen-Anhalt, dann müssen die halt mal regieren?
Nein, auf keinen Fall. Also man muss es ihnen so schwer machen, wie es nur irgendwie geht. Es müssen allerdings auch die Medien mitspielen. Mhm. Ich übertrage das jetzt mal auf ein anderes Terrain. Es gibt so bestimmte Sachen, wo die Künstler zusammengearbeitet haben, wo auf einmal ein Gefühl war, zusammen kriegen wir das hin.
Live Aid zum Beispiel dann.
Live Aid beispielsweise. Oder nehmen wir jetzt 40 Jahre Wackersdorf, als Wackersdorf gemacht worden. Oder in Köln Arschhut, Zengers und da waren auch Künstler, ja, da waren auch Künstler bei, wo man denkt, oh, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Aber wir machen das zusammen. Und solche Momente gibt es ganz, ganz selten. und das jetzt im übertragenen Sinne auf die Parteien, muss das jetzt mal stattfinden. Mhm. Der Söder soll sich gefälligst mal mit den Grünen befassen und nicht ewig nur Steine, Felsbrocken in den Weg legen. Er soll sich damit befassen und nicht nur Würste essen oder was.
Und wenn jetzt ist, also wenn jetzt eine Situation ist in Sachsen-Anhalt, die AfD kriegt 40% und die anderen, sollen sich dann alle anderen aus seiner Sicht sicherheitshalber zusammentun? Also soll die CDU dann notfalls mit den Linken, mit den Grünen, mit der SPD alles zusammenschmeißen, um auf jeden Fall diesen AfD, weil ich glaube, wenn das so ist, kriegt die AfD in Sachsen-Anhalt beim nächsten Mal 55%, ja, weil die Leute sagen, das kann ja keine Demokratie sein, die AfD wählen.
Nein, das kann es auch alles nicht sein. Es muss da, nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, es geht darum, den Leuten bewusst zu machen, was sie da wählen. Und es nützt auch nichts, wenn da die abstrusesten Koalitionen zustande kommen. Mhm. BSW mit der AfD ist das neueste Ding. Da fasse ich mich doch nur noch an den Kopf. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das sind Populisten, die... Wenn das ein Kreis ist, wo linksrum hast du dann unten die BSW und rechtsrum hast du die AfD und die treffen sich dann unten und machen das dann. Das ist doch eigentlich schon sowas von, offensichtlich, was das sein soll. Das ist linker Populismus und rechter Populismus. Wir brauchen keine Populisten. Populisten lügen.
Du hast es gerade gesagt, Musiker, und in deiner Generation, da waren viele Musiker dabei, die sehr politisch waren. Täuscht mein Eindruck oder gibt es auch jetzt deutlich mehr Musiker, die sagen, boah, ich halte mich aus der Politik lieber raus, weil das ist ein gefährliches Terrain, ich bin Künstler.
Ja, ich kenne auch einige, wo ich sage, okay, ist so, verstehe ich, musste auch nicht machen, ja. Aber die arbeiten dann auf einem anderen Niveau. Ich glaube nicht, dass ich den T.S. Ullmann, den ich sehr schätze, dass ich den dazu bewegen könnte, irgendwie was Politisches. Ich weiß es nicht, aber auf der anderen Seite macht er so viel an niveauvoller Kunst, die Leute von selber dahin bringt, dass sie sich damit befassen. Mhm. Das ist ja nicht so, dass du auf der Bühne stehst und sagst den Leuten, was sie zu denken haben. Das wäre ja anmaßend. Versuche ich nie zu tun. Ich versuche immer, blödes Wort, aber es heißt so, Denkanstöße zu geben. Mhm. Denk doch mal darüber nach. Denk doch darüber mal nach. Oder ermahne, nicht auf Populisten reinzufallen. Aber ich stelle mich nicht auf die Bühne und sage, in welche Partei musst du eintreten oder in welche Gewerkschaft oder was.
Aber tatsächlich ist es ja schon so, glaube ich, mit dem Erfolg wächst ja auch die Verantwortung. Ne? Es ist, wenn du immer nur vor 50 Leuten auftrittst, ist es was anderes, als wenn du auch mal vor 50.000 auftrittst. Und da habe ich mit einigen Musikern gesprochen, die gesagt haben, ja, wir haben uns auch erst vorgenommen, wir machen nichts Politisches, aber jetzt müssen wir das machen, weil wir sind ja ein Teil dieser Gesellschaft und wir haben die Bühne im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja auch der Ansatz von dir gewesen. Ne?
Also, ja, also ich meine, das kann eigentlich auch jeder in seinem normalen Leben, also wenn man sitzt bei einem Familienfest oder man geht irgendwo durch seinen Alltag und widerspricht nicht, wenn irgendwo was kommt, wo man denkt, das stimmt nicht, was der da macht. Man muss einfach die Eier haben, auch zu widersprechen und sich der Gefahr auszusetzen. Das muss man schon machen. Und ich habe ja nicht nur die Verantwortung, weil ich vor vielen Menschen meine Musik mache. Ich habe vor allen Dingen eine Verantwortung gegenüber meiner Familie.
Absolut.
Ich bin ja Privatmann und ich bin auch immer ein Lernender. Also ich versuche viel zu begreifen, alles verstehe ich sowieso nicht. Vieles ist mir zu hoch und das ist mir auch zu sehr ins Detail gegangen. Aber ich versuche dahinter zu kommen und vielleicht ist das ein Beispiel, dass ich jemandem geben kann, versucht auch dahinter zu kommen, weil es ist interessant, es ist viel Arbeit. Mhm. Demokratie ist Arbeit.
Ist anstrengend, ja? Ist richtig anstrengend. Ist, ne? Allein schon, es wird auch immer anstrengender, weil man immer mehr erfahren muss, sich mehr um mehr kümmern muss und weil das eben keine einfachen, das ist, glaube ich, das, was man alle lernen kann, es gibt keine einfachen Lösungen und wenn dir einer eine einfache Lösung verspricht, dann kann man davon ausgehen, sie wird nicht funktionieren.
Ja. Also einfache Lösungen gibt es nicht. Es gibt, und eben die Kunst der Demokratie ist eben Kompromisse zu finden und ich finde es immer ganz furchtbar, sobald dann irgendwie so eine Koalition zustande kommt, wo man denkt, was soll das jetzt werden? Hoffentlich vertragen die sich, hoffentlich ziehen die irgendwas vom Teller, was für uns alle gut ist. Mhm. Und dann schlagen die Medien kaum, dann hast du vielleicht diese 100 Tage, die dann Karenzzeit gegeben
selbst die werden ja nicht mehr gegeben,
genau. Drauf losgeschlagen. Und die Journalisten haben natürlich die Aufgabe, das zu hinterfragen.
Aber du hast total recht. Also Friedrich Merz erzählt ja immer gern so in Hintergrundgesprächen, auch im Vordergrund, dass er findet, er wird zu schlecht behandelt von den Medien. Und ich glaube, ein bisschen hat er recht. Es gibt so einen Spaß daran, wirklich alles schlecht zu reden und jedes Ding aufzugreifen. Und ich bin nicht sicher, ob er es schwieriger hat als andere Kanzler, die hatten es auch nicht leicht. Aber ich glaube schon, dass Medien aufpassen müssen, dass es nicht zu kritisch wird, dass man nicht alles, da ist auch schon was dran.
Ja, Kritik um der Kritik willen so. Ist sowieso Quatsch. Also es muss schon irgendwo auch konstruktive Kritik oder ja, dadurch vielleicht irgendwie auf neue Bahnen kommen. Das ist der Auftrag für Journalisten. Die müssen hinterfragen, überhaupt keine Frage. Und alles auf den Prüfstand stellen, das sind sozusagen die Korrektive.
So ist es.
Das ist wichtig.
Trotzdem hat man den Eindruck, so richtig optimistisch bist du auch nicht. Ich würde gerne über zwei Lieder sprechen. Das eine, beide kennen alle. Das eine kennt, glaube ich, jeder Kristallnacht. Und dann hat man schon gedacht, ja, ist eigentlich alles gesagt. Ne? Wann hast du es geschrieben? Wie lange ist es her?
Ich habe es 81 geschrieben.
81.
82 kam was auf dem Album.
So, und jetzt muss man sagen, jetzt kommt Ruhe vor dem Sturm. Was für mich fast wie so eine neue Strophe von Kristallnacht klingt.
Das ist Kristallnacht 2.0.
Genau.
Aber konkreter.
Ja, und warum hast du gesagt, ich muss es jetzt noch mal schreiben, wegen der AfD, weil das Land nach rechts rutscht? Was war da?
Weil es aus mir raus wollte. Okay. Es wollte aus mir raus. Es fing alles an mit dem Satz, Lügen fliegen und die Wahrheit humpelt hinterher. Um diesen Satz habe ich das ganze Stück geschrieben. Und einfach noch mal klarer. Kristallnacht war ein fast surrealistischer Text. Mhm. In der Tradition von Bob Dylans Desolation Row oder Hard Rain's Gonna Fall. Und den habe ich damals in Griechenland geschrieben. Hab gedacht, die Band wird das Stück hassen. Ich komme schon wieder mit einem sechsstrophigen Stück an, ohne Refrain. Das Vorgemacht war verdammt lange her, aber hatte auch keinen Refrain. Ja. Das hat sich dann gegeben mit dem Refrain. Nein, aber sie fanden das Stück, alle haben sofort an dem Stück mitgearbeitet. Wir waren eigentlich bei den Proben für die anstehende Tour von Usteschnigger, die Tour vorher. Mhm. Und ich komme mit dem Stück an und sage, komm, lass uns das Ding doch mal gerade, lass mal gucken, was wir damit anfangen können. Und alle waren wirklich mit einem unglaublichen Eifer dabei, dieses Stück zu verwirklichen. Das habe ich in der Form niemals nochmal so erlebt. Meistens ist irgendwie so Stücke, wo man sich nicht ranwagt, was soll man denn damit machen oder so. Das war eine Sternstunde. Dann gibt es noch hier übrigens auch noch Bahnhofskino, das ist auch ein ähnliches Stück. Das war auch so eins, wo der Effendi ganz viel zu gemacht hat. Aber alle waren richtig dabei. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn eine Band so an einem Strang zieht.
Aber man hatte dann das Gefühl, damit ist zu dem Thema ja alles gesagt, aber bei dir offensichtlich nicht. Irgendwann hast du jetzt gedacht, nee, jetzt kommt das nochmal hoch.
Ja, kommt auf Wiedervorlage sozusagen. Okay. Nein, das war einfach, es ist sehr oft so, dass ich mit einem Thema schwanger laufe, ohne drüber nachzudenken, dass das ein Text werden könnte. Mhm. Irgendwann stelle ich dann fest, hoppla, ich denke jetzt da so viel drüber nach, da scheint ein Lied draus werden zu wollen. Und dann setze ich mich hin und gucke, was ich damit anfangen kann. Und das war jetzt dann tatsächlich, bei Ruhe vom Sturm war das tatsächlich so.
Ich hatte mehrere Schriftsteller in diesem Podcast, unter anderem Sebastian Fitzek, den vielleicht einige kennen, und Klaus-Peter Wolf. Und die beide dasselbe sagen, wenn man fragt, wie schreibt ihr eigentlich? Und dann sagte Klaus-Peter Wolf, ich setze mich hin, ich klappe den Laptop auf und dann ist es, als würde mir die Geschichte diktiert werden. Aus mir heraus. Muss man sich das bei dir auch so vorstellen?
Nee, bei mir ist das nicht so. Also ich könnte mich nicht hinsetzen. Erstens habe ich keinen Laptop.
Du hast keinen Laptop?
Nein, ich habe mein iPad.
Okay.
Und nein, ich schreibe mit Papier und Bleistift, Radiergummi. Ich bin der Analog Man.
Klaus-Peter Wolf übrigens auch, der schreibt das alles handschriftlich in DIN A4-Hefte.
Ja, ja.
Okay.
Das ist wunderbar.
Aber wo kommt das her?
Das kommt, irgendwann kommt die erste Zeile. Und um die erste Zeile, die muss gar nicht die erste Zeile des Songs sein. Es kann auch die erste Zeile von einem Refrain sein. Oder es kann auch der Anfang von einer Strophe sein. Um diese Zeile kann man drumherum weben. Kann man gucken. Und man sollte vor allen Dingen nicht mit einer Pointe anfangen. Ich habe das Stück muss auf das und das rauslaufen, dann lachen sie alle. Vollkommener Quatsch. Mhm. Damit verbaut man sich so viele interessante Wege, weil du immer bloß auf diese dämliche Pointe hinarbeitest. Es kommen so viele Ideen während des Schreibens, wo das auch hingehen könnte.
Und, das heißt, du weißt vorher nicht, wie es endet?
Nein, weiß ich nicht. Will ich auch nicht wissen, weil das wäre ja langweilig. Also wenn ich dann irgendwann merke, das könnte ein guter Schluss sein, vielleicht auch so eine Art Cliffhanger zum weiter drüber nachdenken, dann habe ich, glaube ich, das, was ich gerne selber auch hören wollte. Ich würde ja auch selber keine Stücke gerne hören, wo von Anfang an klar ist, ja, darauf läuft's hinaus und da kommt die Message, okay, wenn das predictable wird, das würde mich auch nicht interessieren. Deswegen schätze ich ja Bob Dylan so sehr. Mhm. Weil da ist nie voraussehbar, wo das Ding endet. Und es ist eine unglaubliche Poesie und es ist voller Leben und interessanten Aspekten, auch Verweisen auf Literatur, was ich alles, weil ich Bob Dylan-Fan bin, alles an Filmen gesehen habe oder an Büchern gelesen habe. Weil da irgendwo was vorkam, da muss ich doch mal Josef Conrad lesen beispielsweise. Mhm. Oder
hast du gern Josef Conrad gelesen tatsächlich? Nein.
Ich habe Josef Conrad gelesen, wegen Dylan.
Aber hast du es gern gelesen?
Ich habe es gerne gelesen.
Okay, krass.
Ich habe es gerne gelesen und es fing an mit dem Buch Sieg. Mhm. Das kommt in einem Stück vor. Black Diamond Bay. Wo habe ich dann irgendwo gelesen, dass das mehr oder weniger der Plot von Sieg ist. Und habe ich dieses Buch gelesen, es war schwer, das war mein lieber Mann.
Wollte ich gerade sagen.
Es war heavy duty. Und vor allen Dingen, der Schreibstil war jetzt auch nicht mehr unbedingt up to date, aber ich habe es jetzt vor kurzem nochmal gelesen.
Tatsächlich.
Ich habe es nochmal gelesen.
Ich habe mir so eine Seite am Tag geschafft und war dann eigentlich aber schon, dagegen fand ich auf der Suche nach verlorenen Zeit, fand ich leichtgängig von Marcel Proust.
Nee. Das habe ich noch nicht geschafft. Das habe ich mir vorgenommen. Das lese ich dann kurz, bevor ich einen Löffel abgebe.
Ja, das sind. Man muss wissen, für die es nicht kennen, 4195 Seiten. Das ist schon ein bisschen länger. Ich habe gesagt, wir haben ja ein paar Sachen gemeinsam, Vegetarier. Wir haben auch beide den Kriegsdienst verweigert. Und das ist eine interessante Frage, die heute immer wieder Menschen gestellt wird, weil ja die Wehrpflicht wieder kommt. Nur für Männer, wo ich mich frage, wenn ein Mann, wenn er die Einberufung dann bekommt, später sich an dem Tag entscheidet, für ein Jahr Frau zu werden, ob er dann auch gezogen wird, aber es ist ein anderes Thema. Wie wär's heute? Hat sich deine Einstellung, ich hab gelernt, du warst sehr lange Pazifist, bis es, glaube ich, nach dem Aufenthalt in Nicaragua nicht mehr oder seitdem nicht mehr. Würdest du heute den Kriegsdienst noch verweigern?
Ich würde den nach wie vor verweigern. Okay. Ich wäre aber dafür, dass beide Geschlechter ein, wie auch immer genanntes, soziales Jahr zu absolvieren haben, weil mir hat der Zivildienst sehr gut getan.
Du warst beim Paritätischen Wohlfahrtsverband?
Ich war beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, habe vormittags Essen auf Rädern rundgefahren, 70 warme Mahlzeiten in Staniol, wo man sich immer die Finger dran verbrannt hat. Und die Oldies, die lebten in der Regel auf der vierten oder fünften Etage. Also sind sehr viele Treppen gelaufen, mein lieber Mann. Und, aber die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, möchte ich nicht missen. Und nachmittags dann in der alten Tagesstätte mit den alten Herrschaften Karten gespielt, gebastelt, gezeichnet, nur unterhalten, aber auch kölsche Lieder gesungen. Mhm. Das waren ja alles Native Speaker. Die haben ja die wussten, wie man Kölsch spricht. Ja. Und die haben sich total gefreut, wenn der Junkert mit den Kölsche Leder singt. Das fanden die super. Und Das war schon toll.
Aber dieses Thema irgendwie, das Land verteidigen, mir wird es genauso gehen, glaube ich, wie dir, aber verstehst du, dass es viele sagen, nein, ich will nicht dieses Land verteidigen, ich will auch die Werte, für dieses Land steht, verteidigen. Du hast, glaube ich, mal gesagt, wir leben in einer Zeit der Dilemmata, was das anbelangt.
Das ist so. Wir leben wirklich in einer Zeit der Dilemmata. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie auf jemanden schießen würde. Mhm. Ich kann mir das einfach nicht. Dafür bin ich einfach, ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Wie soll ich denn auf jemanden schießen? Ich würde das auch nicht für meine Kinder und für meine Enkel wollen. Ich würde das nicht wollen. Mhm. Und dann der letzte Grund dazu ist, was weiß ich denn, welche Regierung gerade dran ist, die mich aufs Feld schickt? Mhm. Ja, eine Regierung, die ich nicht gewählt habe, vielleicht eine Regierung à la Trump, die mich irgendwo in den Nahen Osten schickt und ich muss irgendwelche armen Kerle zusammenschießen, die überhaupt nichts haben. Nein, ich mach's nicht. Und ich habe ja irgendwann mal dieses Lied geschrieben, plan mich bloß nicht bei euch. Mhm. Ich möchte gerne nirgendwo eingeplant werden. Und ich würde auch da, ich würde meine Familie verteidigen, auf jeden Fall, aber das ist eine schizophrene Haltung, das weiß ich. Mhm. Ich habe es sowieso nicht so besonders mit Vaterländern. Ich habe es mehr mit der Muttersprache.
Verstehst aber auch gleichzeitig, dass Deutschland da jetzt einen anderen Weg geht, hast wie viele ein Problem mit dem, also verstehst du das, dass Deutschland sich letztendlich ja wieder bewaffnet, dass Deutschland aufrüstet, dass es nicht anders geht in dieser Zeit?
Also wir haben es mit dem Putin zu tun.
Ja.
Und das ist, auch wenn jetzt ungerechterweise, die deutschen Politiker, die jetzt rüsten wollen, die als Kriegstreiber bezeichnet werden, das ist ungerecht, weil der Kriegstreiber sitzt woanders. Mhm. Der Kriegstreiber, das ist derjenige, der ein unschuldiges Land, was seit zwei Jahrzehnten zur Freiheit streben will, einfach niederschießt, nicht in einem Krieg, sondern in einer militärischen Spezialaktion. Also Die Ukrainer verteidigen Europa. Und das ist auch nicht so, dass der Putin sich dann damit zufrieden geben würde. Der würde weitermachen. Und das ist auch eins dieser Dilemmata, von denen, wo du eben sagtest. Wir leben in einer Zeit der Dilemmata. Wir können auch die Ukraine nicht im Stich lassen. Das geht nicht. Wir haben da eine Pflicht.
Mhm. Bevor es zu ernst wird, wollen wir nochmal sprechen über die schönste Stadt der Welt und über Köln?
Über was? Nochmal.
Nein, über die schönste Stadt der Welt und über Köln. Nein, was mir auffällt, das ist ja ganz interessant, wir sitzen hier in der Nähe von Hamburg und ich habe sehr gute Freunde auch in Köln, bin jetzt öfter mal wieder in Köln und stelle da sehr viele Parallelen fest und würde gerne mal, dass wir beide uns mal austauschen. Was macht diese beiden Städte so? Also das eine ist, ihr Kölner seid wie ihr, wir Hamburger, total stolz auf diese Stadt, ne? Woher kommt dieser, also jetzt kann ich fragen, woher kommt dieser Stolz? Nein, und das ist gar nicht böse gemeint. Also das ist schon, die Kölner und die Hamburger sind sich da schon sehr ähnlich, auch in dieser Selbstverliebtheit in die Stadt. Die kann man ja, also in Hamburg ist es so, dass man teilweise auch so eine Selbstzufriedenheit, Hamburg ist ja die einzige Stadt, die bei der Olympiabewerbung sich gegen die Olympiabewerbung entschieden hat. Anders als 19 andere Städte, ich glaube selbst Gelsenkirchen traut sich zu, Olympia zu machen. Naja, Hamburg nicht. Was ist das, du bist ja Kölner durch und durch, was ist das, was die Kölner so sehr an dieser Stadt lieben?
Also ich habe ja Zeiten gehabt, wo ich damit mehr Probleme hatte.
Okay.
Wo ich, also wenn ich mir die bestimmte Karnevalslieder, die ja alle wahlweise vom Dom, vom Rhein oder von wegen, wie schön die Stadt ist und von dem Gefühl für Köln, das ist so Konfektionsware.
Ja.
Und ich finde, klar, die Kölner sind sehr in ihre Heimatstadt verliebt. Und diese Liebe auszunutzen, kommerziell auszunutzen, finde ich, gehört sich nicht. Das soll man nicht tun. Mhm. Das soll man nicht tun. Und da leben ja ganze Familien von, die klar, Ich bin froh über jeden Musiker, der von der Straße ist. Wenn die Kölschen Bands halt alle irgendwann dann schließlich im Karneval enden, hat das mittlerweile meinen Segen. Dann ist das halt so. Dann leben ja Leute.
Du hast nie im Karneval gesungen?
Nein. Ja, wollte ich auch nie, habe ich auch keinen Bock zu. Und auch ehrlich gesagt, ich könnte das auch gar nicht. Wenn ich mich da jeden Abend auf die Bühne stellen würde und würde eine ganze Saison über die gleichen Witze reißen müssten, ich würde nach der dritten Veranstaltung einschlafen. Das würde ich wahnsinnig. Und ich weiß noch damals, als der Tommy Engel keinen Bock mehr für die Blackface hatte. Mhm. Und das war für die Kölner, war das wie ein Sakrileg. Wie kann der dann bei den Blackface aufhören? Und da ich mit dem Tommy sehr gut befreundet bin, hat er mir gesagt, fahren's eine Nacht mit. Mhm. Fahren wir eine Nacht mit. Und die Nacht fing an um 6 Uhr auf einer Mädelssitzung in Weilerswist und endete mit dem Medizinerball gegen 3 Uhr morgens, wo die jeweils 20 Minuten gespielt haben und immer der gleiche Typ, Karnevalspräsident, kommt an, Tommy, mein Freund. Und es war immer das gleiche Ding und der Tommy, das war gut, der hat einen guten Humor, ja. Und der guckt immer, siehst du? Und ich habe das so gut verstanden, dass er das nicht mehr konnte. Der ist ein Paradekölner, der ist die kölsche Seele überhaupt. Mhm. Tommy ist die kölsche Seele und wenn die kölsche Seele das nicht mehr kann, weil sie Sodbrennen kriegt, dann ist das verzeihbar. Und er hat ja danach noch wunderbare, das ist in Hamburg vielleicht nicht bekannt, aber eine wunderbare Band namens LSE, die zwei unfassbare Platten gemacht haben. Und das, ich kann den Tommy total gut verstehen. Und
gab es für dich mal den Moment, gab es mal irgendeine Situation, wo du gesagt hast, ich muss hier weg?
Nee. Ich kann ja oft auch weg. Ich bin ja viel auf Tournee. Also Köln ist mein Heimathafen. Ich kann da aufbrechen und ich kann da auch gerne wieder hinkommen. Aber ich bin Kölner, ein kritischer Kölner. Es gibt vieles, was mir an Köln nicht gefällt. Aber das wäre wahrscheinlich in jeder anderen Stadt auch. Aber ich finde, das Wesen der Kölner, die ja zunächst mal sehr gemütlich sind, sehr gastfreundlich. Paradebeispiel ist, du schaffst es in Köln nicht in eine Eckkneipe zu gehen als Zugereister, ohne dass du innerhalb von 5 Minuten in Gespräch verwickelt bist.
In Hamburg geht das.
Geht das auch. Ja, in Hamburg. Siehst du, da haben wir die Parallelen zu Hamburg.
Ja? Da kannst du auch ein Jahr lang in dieselbe Eckkneipe gehen und wirst von niemandem angesprochen.
Du wirst nicht angesprochen.
Nein. Ja. Die Hamburger erschrecken uns ja mal. Der Hamburger ist ja auch so, ich kenne das auch in Köln, dann wird man so, aber kam ich ins Gespräch mit jemandem und dachte, und dann denkt man als Hamburger, wenn man mit jemandem mehr als 4 Sätze spricht, denkt man, man ist jetzt für den Rest des Lebens befreundet. Am nächsten Tag wusste der nicht mehr, wer ich war. Also der Kölner.
Ja, aber das ist so, vielleicht sind wir dann doch etwas, soll man sagen, etwas römischer geprägt. Ja. Also Köln ist ja von den Römern gegründet worden und vielleicht sind das, ich lebe ja auch in Köln-Süd, also etwas südländischer.
Hast du, also es gab ja immer wieder die Versuche und es gab auch jetzt Künstler, die zu seinem 75. Geburtstag dir, glaube ich, Fragen gestellt haben und da war auch immer mal so, die Frage klang durch, mach doch mal die großen Hits auf Hochdeutsch. War
der Campino. Und das war wahrscheinlich.
Mal sehen, wer hätte Lust auf die größten Hits von Bab, von Wolfgang Niedecken und mir gesungen auf Hochdeutsch? Nein, ohne mich. Aber wer hätte Lust dazu auf Hochdeutsch? Oh, keiner. Krass.
Also das ist. Der Campino hat das, glaube ich, gesagt, nachdem ich ja bei denen im Studio war, also die Hosen und wir sind genau. 40 Jahren befreundet. Und der Campino rief dann irgendwann an und sagte, ob ich Lust hätte, mit ihnen zusammen Standard auf Hochdeutsch aufzunehmen. Und das hat bei mir eigentlich so einen Nerv getroffen, weil ich natürlich auch weiß, die kölsche Sprache stirbt aus, wie die meisten Dialekte. Und mittlerweile ist im kölschen Karneval ja fast noch kein Kölsch mehr. Also im kölschen Karneval wird Hochdeutsch gesungen. Und die Büttenreden sind bis auf wenige dann tatsächlich auch auf Hochdeutsch. Mhm. Und die jungen Bands, die jetzt da was machen, die, die singen ein Kölsch, wo dem Tommy und mir natürlich irgendwie die Halt, wie man sagen, irgendwie die Nackenhaare hochgehen. Die versuchen das dann, die tümeln dann Kölsch. Und das muss dann gar nicht sein. Dann sollen sie lieber Hochdeutsch singen, das ist alles in Ordnung. Dann ist es authentisch. So, wo war ich dran?
Ja, die Frage ist,
ich könnte mir das vorstellen, sowas zu machen, aber so richtig geil finde ich die Idee nicht. Ich finde die Aufnahme, die ich mit den Hosen gemacht habe, Kristallnacht auf Hochdeutsch, das war dann natürlich auch, weil der Campino sagte, dieses Stück ist so wichtig, das sollte jetzt endlich mal auch von allen verstanden werden.
Genau.
Ja, und das fand ich total richtig und ich singe das auch jetzt bei Bab auf Hochdeutsch. Einfach weil ich moderiere das dann in der Regel mit dem Satz an, weil ja die meisten oder weil viele Leute immer noch denken, Kristallnacht wäre der Name eines Lampenladens oder was. Und es ist schon ganz schön, wenn man da mal sich, echt, was sind denn da für Bilder drin? Das ist ein interessantes Stück. Und jetzt das einmal gemacht zu haben, ist eine gute Erfahrung für mich. Und ich werde auch weiterhin, für mich ist ein ganz anderes Thema, wenn ich neue Stücke schreibe, schreibe ich die auf Hochdeutsch oder schreibe ich sie auf Kölsch? Das ist für mich eine ganz andere Frage, weil ich möchte ja gerne authentisch sein.
Träumst du denn auf Kölsch?
Manchmal schon.
Aber meistens träumst du.
Kommt drauf an, wer da mit in dem Traum ist. Also wenn ich beispielsweise vom Tommy Engel oder vom Zeltinger träume, dann kann ich nicht auf Hochdeutsch träumen.
Aber das heißt, die Stücke schreibst du jetzt auf Hochdeutsch?
Nein, jetzt nicht. Also mir ist das passiert, jetzt ein Beispiel, das ist jetzt mittlerweile 16 Jahre her, da habe ich das Stück Absurdistan geschrieben. Mhm. Habe ich komplett auf Kölsch geschrieben. Da sind wir dann mit ins Studio gegangen und ich habe Nackenhaare gespürt. Scheiße, das würde ich niemals in meinem normalen Alltag so sagen. Mhm. Ich würde das wahrscheinlich eher Hochdeutsch ausdrücken. Jetzt habe ich dafür einen kölschen Begriff. Und da kam ich mir auf einmal gekünstelt vor. Und dann habe ich etwas mehr Hochdeutsch. Und als ich dann schließlich alle Strophen das hat sich auch noch live noch mal weiterentwickelt, als ich dann schließlich bei der jetzigen Live-Fassung alle Strophen auf Hochdeutsch hatte und den Refrain auf Kölsch gelassen habe, sind die Nackenhaare unten geblieben. Mhm. Und das ist für mich ein untrügliches Zeichen, dass ich darüber nachdenken muss, weil ich will ja jetzt nicht irgendwie, in Köln gibt es eine sehr verdiente Einrichtung, die Akademie für uns Kölsche Spruch. Ja? Mhm. Und ich bin kein Mundartpfleger, ich singe Kölsch, habe damals Kölsch gesungen, weil meine Umgangssprache Kölsch war. Die ganzen Freunde, mit denen ich damals zusammen war, die haben alle miteinander Kölsch gesprochen. Das ist aber nicht mehr so. Ich bin mittlerweile froh, wenn ich alle 2-3 Wochen mal jemanden treffe, mit dem ich instinktiv nur Kölsch sprechen kann. Natürlich kann ich jetzt aus dem Stegreif das ganze Interview auch, das ganze Gespräch auf Kölsch machen. Ja. Aber das wäre unauthentisch. Ja. Das Gefühl würde mir sagen, Alter, red doch Hochdeutsch, was ist für Quatsch.
Ja. Das ist ja auch ganz schön. Ich finde das immer so, bei Udo, da denkt man ja immer irgendwie, das ist so ein Gimmick, dass er so spricht. Ist es leider nicht. Also der spricht tatsächlich so. Und wenn du jetzt Kölsch sprechen würdest, würde ich wahrscheinlich auch relativ wenig verstehen. Mir ist eine Sache aufgefallen, das war mir nicht bewusst. Klaus Brinkbäumer, der ehemalige Chefredakteur des Spiegel, der ist auch in dieser Runde mit den Fragen zu Gast gewesen. Und das musst du mir erzählen, wie das sein kann. Der hat mit einem Lied von dir mit seiner Freundin Schluss gemacht. Also der wusste nicht genau, wie er Schluss machen sollte. Das ist ja vielleicht auch für einige hier heute Abend ein guter Tipp. Hochdeutsch geradeaus. Der hat ihr einfach dieses Lied vorgespielt und dann war die Beziehung zu Ende.
Sie hat es verstanden. Und das ist, glaube ich, das schönste Abschiedslied, was man sich denken kann. Wir spielen das auch mittlerweile sehr oft am Schluss eines Konzerts, weil das ist der ultimative Abschiedssong. Mhm. Die ersten Stücke, die ich auf Kölsch geschrieben habe, waren, das erste war Helfe kann der Kellner, das zweite war Anna und das dritte war Gratus. Mhm. Das ist sozusagen meine Liebeskummer-Trilogie.
Weil du so viel Liebeskummer damals hattest?
Ja, ja, klar, logisch. Okay. Ich war 11 Jahre zu viel mit meiner Sandkassenliebe zusammen. Okay. Und wir konnten nicht miteinander, wir konnten nicht ohne einander. Ein Ich-Idiot hab geklammert, wie nur was. Also Klammern wird schon im Fußball mit der roten Karte gestraft. In der Liebe erst recht. Und, und irgendwann war es dann soweit. Also helfe kann der keiner. Gott sei Dank habe ich das Stück geschrieben. Damit fing Bab an. Dann Anna war ein sehr böses Lied, war sehr zornig. Mittlerweile werden wir das spielen. Ich habe einen entschärften Text mittlerweile, der mit dem sie auch leben kann. Und Gradus ist, da habe ich dann eingesehen.
Und ist Liebeskummer das beste Gefühl oder eines der tollsten Gefühle, aus dem heraus man Texte schreiben kann?
Es ist scheiße. Liebeskummer ist einfach scheiße.
aber viele Dinge entstehen aus tiefer Trauer, entstehen dann noch oft die besten Lieder, oder?
Ja, das stimmt schon. Also da, weil die Gefühle so hart und so unausweichlich sind. Ja. Man kann natürlich auch Liebeskummer Lieder schreiben nach dem Reimlexikon. Was hört sich gut an und was hat das ist natürlich Quatsch. Aber wenn es aus der Seele kommt, dann eignet sich Liebeskummer natürlich sehr gut. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn es mir gut geht, schreibe ich doch keine Lieder, bin ich bescheuert.
Ist es bei dir auch so? Also kannst du Lieder schreiben, wenn es dir richtig gut geht,
ja.
Wenn alles gut läuft? Ja.
Ja. Ich habe auch wunderbar ganz viele Liebeslieder für meine Frau geschrieben und
du musst noch mal
da ging es mir sehr gut.
Das fand ich auch interessant, weil ich fand diesen Satz interessant, wie du deine Frau Tina, das ist die, die gesagt hat, sie kommt auf die Bühne, wenn ich diese Frage stelle, die ich nicht gestellt habe, bisher nicht. Du hast sie kennengelernt am Flughafen.
Ja.
Stimmt das? Also, wie muss man sich das vorstellen? Bab ist unterwegs, Wolfgang Niedecken checkt ein. Und
so ähnlich, ja.
So ähnlich?
Ich kenne die Geschichte schon. Einige werden sie kennen, aber nicht alle.
Soll er die Geschichte nicht erzählen? Doch.
Ja. Also, die Geschichte geht wie folgt. Ich habe mein erstes Soloalbum aufgenommen. Das war Schlagzeiten mit den Komplizen. Und die ausgekoppelte Single war ein Stück namens Marit Jod. Und in diesem Stück hatte ein Kuhschädel eine prominente Rolle. Ein Kuhschädel, der besungen wurde, der damals auf dem Kühler eines alten Hanomax hing. Und wir brauchten, wenn wir irgendwo ein Playback-Gig im Fernsehen hatten, war klar, der Kuhschädel muss mit. Der hing dann beim Schmal zwischen den Kongas. Und insofern, wir hatten in München einen Playback-Gig bei Tele 5 hieß das, glaube ich, Tele 5. Und natürlich, die Instrumente, die wurden gestellt in München, aber der Kuhschädel musste halt mit im Handgepäck. Und dann standen wir im Köln-Bonner Flughafen mit der kompletten Band an diesem Kontrollröntgengerät, an dem Ding. Und Schmal und ich hatten Polaroid-Kameras mit und haben immer fotografiert, wenn dieser Kuhschädel durch dieses Ding da lief, haben das von dem Bildschirm abfotografiert. Das fanden wir super. Wir haben es weggeworfen und wir hatten auch schon ein bisschen was getrunken. Wir hatten viel Spaß und wir haben allerdings den ganzen Betrieb aufgehalten da auf dem Flughafen. Und es bildete sich eine Schlange, eine sehr lange Schlange.
Die wahrscheinlich richtig gut drauf waren da.
Wir waren gut drauf, aber die Leute.
Die anderen nicht.
Ich fand das auch alle
okay, lustig.
Die haben das schon gesehen, die fanden das lustig. Die wussten auch, das sind die Jungs von Bab. Also okay. Schmal und ich waren ja bei Bab. Und die fanden das auch lustig. Und dann sah ich irgendwo dann in dieser Schlange relativ weit entfernt, sah ich ein engelhaftes Wesen.
Oh.
Und hab gedacht, Scheiße, ich muss mich irgendwie von diesen Proleten ein bisschen absondern. Das habe ich dann nicht wirklich geschafft. Aber den ganzen Flug nach München über habe ich dann immer überlegt, Scheiße, wie kann ich das jetzt irgendwie eintüten, dass ich die kennenlerne? Mhm. Und beim Aussteigen habe ich dann wirklich nicht besonders kreativ diese Frage gestellt. Also wir wären eine Rock'n'Roll-Band, hätten einen Fernsehgig in München und wenn der vorbei wäre, wir wüssten eigentlich nicht so richtig, wo man in München danach noch hingehen könnte, ob sie vielleicht Lust hätte, uns irgendwie was zu zeigen. Und siehe da, Sie war mit ihrer Schwester unterwegs, okay. War aber furchtbar in Eile, weil sie hatte noch einen Fototermin, und musste ganz schnell wegflug, da hatte sowieso schon ein bisschen Verspätung und sagte dann, Kathi, mach irgendwas aus. Mhm. Und dann
wusste sie, wer Bab ist?
Die wusste überhaupt nicht. Wusste das nicht. Gott sei Dank. Wir waren ja auch nicht Bab, wir waren ja die Komplizen.
Ah, okay.
Das war
stimmt,
so,
okay. Ja, aber sie wusste nicht, also sie...
Die kannte mich nicht. Und dann hat die, dann hat sie dann vorgeschlagen, die Kathi sagte dann, wir gehen ins Nachtcafé in München. Das ist eine ziemliche Schickeria-Ding. Ja? Und da sind wir dann nach dem Gig dann auch dahin gegangen und natürlich vor dem Lokal stand so ein, wie heißen die?
Türsteher,
der dann auch die Kleidung und die Aufmachung der Gäste irgendwie beurteilte, ob man rein durfte oder nicht. Und natürlich, die anderen Komplizen haben es sich nicht nehmen lassen, mich zu begleiten. Und wir hatten uns auch nicht besonders in Schale geworfen. Genau genommen sahen wir so aus wie immer. Und dann standen wir da und den Schmal traf's als Ersten. Der Türsteher guckt an dem rauf und runter und sagt näselnd, haben Sie reserviert? Und der Schmal missversteht den und sagt, wie haben Sie eine Suite? Man wohnt in einem Hilton, du Gob. Weil das war, also für einen normalen Klotwischeck-Besucher war das nicht unbedingt das Etablissement, wo man sich hinwagte. So, und dann erkannte der zweite Türsteher mich und steckte seinem Kollegen, dass er jetzt irgendwie ein Prominenter einlief. Ja. Und auf einmal wurden die scheiß freundlich. Ja. Das ging überhaupt nicht. Mhm. Das wäre schon besser gewesen, wenn die ernst geblieben wären. Und dann durften wir rein und wurden rein komplimentiert. Und dann standen wir an der Theke und der Barkeeper sagte diesen unfassbaren Satz, Sie wünschen bitte, eben auch so näselnd. Und der Frank Hocker sagte, eine Kaste Bier und ein Öffner. Was irre ist, den haben wir gekriegt. So fing das an. Also,
und etwa die Tina war auch da schon? Da.
Nee, die war genau eigentlich in dem Moment, wo das gerade passierte, stand sie auf einmal hinter mir. Und auf einmal war mir das alles egal, was da mit dem Kasten Bier war. Das war, wir haben den wirklich gekriegt und dann haben wir uns unterhalten und irgendwie war die Nacht lang und ich hatte in der Woche später hatte ich eine Ausstellung im Lehmachhaus. Und erfreulicherweise hatte ich wieder in München zu tun. Und da habe ich dann auch zu eingeladen und dann so langsam kam das in die Gänge. Der HJ hat geschafft, dass ich ganz viele Termine plötzlich in München hatte. Ja, you made it your mit mir.
Wie wichtig ist Tina jetzt für dich als Musiker in der Frage, was machen wir nicht? Machen wir die 50-Jahre-Tour? Wie viele Konzerte machen wir?
Also wir haben, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, beide Töchter leben in Berlin, sind jetzt beide um die 30 und nachdem wir dann auch eine Zeit lang auch Probleme hatten, jeweils mit unserem Management. Das war irgendwie doch irgendwo enttäuschend. Das war, dass dann irgendwann sagte, übrigens ein Manager aus Hamburg sagte, Tina, mach das doch alleine. Ihr könnt das doch. Ja. Tina, kann ich, wie soll ich das machen? Und doch, der Wolfgang hat genug Ahnung vom Metier und das, was jetzt irgendwie so an Paragraphen und Zahlen ist, ihr teilt das einfach auf. Der Wolfgang macht das künstlerisch und das haben wir gemacht. Das waren ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber seitdem haben wir keine einzige falsche Entscheidung mehr getroffen. Und das ist wunderbar. Also wahrscheinlich würden wir uns total langweilen, wenn wir das nicht machen würden. Aber es ist natürlich sehr strapaziös. Aber dieses Modell ist für mich eigentlich der Königsweg. Mhm. Das ist wunderschön, das mit der Tina zusammen zu machen. Und es gibt auch ganz, ganz selten irgendwelche Punkte, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann schlafen wir mal drüber oder zweimal oder dreimal. Und dann irgendwann finden wir einen Weg, wie man damit umgehen kann. Das ist ist natürlich nicht einfach, so ein Schiff zu lenken, ja, wie Bab.
Und ihr seid euch einig darüber, dass es niemals eine Abschiedstournee geben wird?
Es wird keine Abschiedstournee geben, weil ich hasse den Begriff Abschiedstournee. Das ist sowas von missbraucht. Also wenn man wirklich vorhat, eine Abschiedstournee zu machen und macht dann ungefähr die fünfte Abschiedstournee, das ist doch lächerlich, mhm, und das ist erbärmlich. Das ist wirklich erbärmlich. So.
Du hast gesagt, aber es könnte schon einen Moment geben, also irgendwann wirst du aufhören, es gibt schon einen Moment, und das musst du nochmal erklären, wenn die Konzentration, das Gefühl, dass die Konzentration lässt nach.
Ja.
Heißt was?
Also wenn die Konzentration nachlässt, wenn ich auf einmal auf der Bühne stehe und ich weiß, was ich da soll, das macht da keinen Sinn.
Das stimmt.
Und, also dieses Jopi-Hes, das Schicksal, das ist blamabel. Und was sie da mit dem Osborn da gemacht haben, den auf den Thron zu setzen und dann 5 Tage später stirbt, das gehört sich einfach nicht. Sowas macht man nicht. Und das ist nicht gut.
Obwohl, was man sagen, was ich gelernt habe, ist, wenn Sie in ein Bab-Konzert gehen, machen Sie bitte eins nicht, bringen Sie keine Plakate mit und halten Sie die nicht hoch. Du sagst, warum ist das? Das kann das ganze Konzert gefährden.
Sobald ich anfange, so ein Plakat wirklich zu lesen, weiß ich nicht mehr, was ich singe. mein Sohn Severin hat nach dem Schlaganfall gesagt, der Vater macht jetzt immer nur noch eine Sache gleichzeitig. Und das ist super, ein guter Satz. Und wenn er jetzt steht, wie weiß der Teufel, Wipper führt, grüßt Bab oder was, solche Lesen, was singe ich denn gerade? Wipper führt, grüßt Bab? Nein, das schaffe ich nicht. Also das ist Multitasking. Ich bin, Multitasking gibt's, aber Multitasking gibt's nicht.
Aber was ich auch gelernt habe, ich habe mich da immer tatsächlich auch, als ich das bei Udo Lindenberg sah, sage ich, oh Gott, der arme Kerl mit 80, der hat Teleprompter. Ja. Und du sagst, nein, es ist völlig normal. Das bei allen großen Musikern, die singen alle mit. Auch
alle.
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 Bruce Springsteen auch?
Bruce Springsteen auch. Der hat ihn im Bühnenboden eingelassen.
Und warum Teleprompter? Weil
das ist so wie früher in den Theatern gab es den Souffleur. Der hatte vorne seinen Souffleurkasten. Und wenn einer hängen geblieben ist, hat er dem das Stichwort gegeben. Und dann konnte der weitermachen. Und das ist das Gleiche. Also wenn ich auf der Bühne stehe, ich habe ja Gott weiß, was auf der Bühne zu tun. Ich bin ja nicht nur, dass ich Gitarre spiele, dass ich singe. Ich bin ja auch derjenige, der überall gucken muss, ob die Leute sich wohlfühlen. Mhm. Ich bin ja der Gastgeber. Ich bin auf der Bühne der Gastgeber. Das ist so. Ich sehe auch, ich meine, in der ersten Reihe sind alles Leute, die ich seit Jahren kenne. Mhm. Wenn die unaufmerksam werden, dann denke ich, scheiße, wieso finden die das hier? Dann muss ich irgendwas machen, damit die wieder zuhören. Also wie ein Lehrer beispielsweise. Ja. Ich weiß ja teilweise sogar, was sie vom Beruf sind.
So. Man merkt auch, es wird jetzt ein bisschen frischer hier oben, kann man das sagen. Ich möchte nicht wissen, wie es da unten ist. Ja, aber wir kommen deshalb auch ganz langsam zum Ende. Ein Thema haben wir noch nicht gesprochen, das machen wir in den letzten 5 Minuten vielleicht noch, weil wir da beide eine Leidenschaft teilen. Wir haben eine Leidenschaft für, ich hätte beinahe gesagt, für Zweitliga-Fußball. Zum Glück nicht mehr. Unsere beiden Vereine sind im vergangenen Jahr, also zusammen, ich kann es immer noch gar nicht glauben, dass der HSV wieder in der ersten Liga spielt, sind aufgestiegen. Die Saison beginnt demnächst. Ich habe so das mit meinen Kollegen aus der Sportredaktion gesprochen, die sagen, der HSV könnte Elfter werden.
Also
was ist in Köln?
Also ich bin froh, wenn wir drin bleiben. Ich bin froh, wenn wir die Klasse halten. Jetzt ist allerdings so, Elmaler hat jetzt unterschrieben bis 31. Und das ist natürlich ein Meilenstein. Also wenn man um den Elmaler rum die Mannschaft so aufbaut, dass wir auch ein bisschen höher kommen, also außer dass wir nicht nur über die Abstiegsplätze, sondern dass wir vielleicht im Mittelfeld vielleicht mal gesichert uns bewegen können, das wäre schon ein großer Erfolg. Und je nachdem, wie clever man das macht, kann man sogar vielleicht irgendwann mal wieder international spielen. Also das letzte Mal, als wir international gespielt haben, weiß ich noch genau, Haben wir in New York das Album abgemischt. Was war das? Familienalbum, glaube ich. Oder war das zusammen alt? Ich weiß nicht mehr. Und da habe ich auf dem Bett gelegen und habe Radio gehört. Die Übertragung von Radio Köln, Mainz 05 gegen 1. FC Köln. Und dann haben wir dann gewonnen. Und dann habe ich durchgehend, scheiße, wir haben uns für diese Euroleague qualifiziert. Da haben wir keinen Kader für.
Ja.
Wir haben da keinen Kader. Das habe ich in dem Moment gesagt. Das hat die Freude total getrübt. Und was ist passiert? Wir sind in der Saison dann abgestiegen, in der nächsten Saison, weil wir den Kader nicht dafür hatten. Und man kann Fußballromantiker sein und vielleicht Realist gleichzeitig. Das ist ein Spagat. Ich versuche es immerhin. Ich wünsche dem HSV alles Gute, dass es. Wir spielen auch gerne gegen den HSV.
Und, aber ich habe das so abgespeichert. Köln ist doch für uns eigentlich immer sichere 6 Punkte, oder habe ich das falsch abgespeichert?
Ist schon klar, aber
ist doch so,
ich
ne?
mag Traditionsvereine. Das ist einfach auch mein. Ja, da bin ich auch Fußballromantiker.
Aber was ist passiert? Wo sind die falsch abgebogen? Wir kennen das noch. 1978 ist Köln das letzte Mal deutscher Meister geworden.
Double.
1983 hat der HSV das, was heute Champions League ist, gewonnen. Wo ist schon ein bisschen her? Was ist da schiefgelaufen?
Ja, oh Gott, soll man das jetzt alles analysieren? Die Welt hat sich komplett geändert. Der Fußball ist komplett kommerzialisiert worden. Also, hier müssen wir nur so dieser Auswuchs wie Infantino, was auf einmal da möglich sein sollte. Das ist eine ganz andere Welt, eine ganz andere Fußballwelt, eine ganz andere Kommerzialität. Solange wir in Deutschland diese 51%-Regel noch haben und nicht Gott weiß, welche Investoren die Vereine kaufen können, werde ich auch weiterhin Fußballfan sein. Und wenn diese 51%-Regel kippt, dann sollen sie alleine ohne mich spielen, dann habe ich keinen Bock mehr.
Lieber Wolfgang, bevor es anfängt zu schneien gleich. Wir müssen natürlich noch einen Hinweis machen. Ihr seid mit Bab auch in Hamburg, in der Barclays Arena. Ihr habt jetzt in Müngersdorf gespielt, sagt man noch Müngersdorfer Stadion, wer heißt das? Das heißt wahrscheinlich irgendwie.
Also in Köln wird das immer das Müngersdorfer Stadion heißen.
Ja.
Das wird also, kein Mensch in Köln sagt Rhein-Energie-Stadion. Aber hier war ja, Gott sei Dank hat das jemand zurückgekauft, den Namen. Das fand ich übrigens sehr
toll. Ja, in Hamburg hat der Klaus-Michael Kühn hat dann gesagt, ich kaufe die Namensrechte, aber die Namensrechte sind Volksparkstadion.
Ja, das ist toll.
Das ist super.
Irgendwann wird das wahrscheinlich auch wieder im Müngersdorfer Stadion, aber wir nennen das sowieso.
Müngersdorfer Stadion. Ne? Ist klein, aber schön. ja, muss man ja auch mal sagen. Also Müngersdorf, das Programm, was du da gespielt hast, wird es das gleiche Programm sein, was du in Hamburg spielst? Nein,
es ist etwas mehr auf das, was wir da gespielt haben, ein bisschen mehr auf Köln zugeschnitten. Also wir haben in Köln angefangen mit einer Hommage an die alte Kölner Sporthalle, in der zu meinem 16. Geburtstag die Rolling Stones gespielt haben und ich danach noch alle anderen wichtigen Bands und Künstler gesehen habe, wirklich von Bob Marley bis Zappa. Ich habe sie alle in der Kölner Sporthalle gesehen. Das ist für mich so ein Sehnsuchtsort. Und die haben sie abgerissen, schnöde abgerissen, nicht mehr irgendeine Plakette an der Stelle, wo die gestanden hat. Das finde ich furchtbar. Das muss man doch machen. Das ist doch Kulturgut. Und ich habe dieser Kölner Sporthalle damals ein Stück geschrieben. Das heißt Hügge Sing Band in der Stadt. Heute ist seine Band in der Stadt. Wo ich dann mich in jemanden reinversetzt habe, der da schon nachmittags um 3 Uhr oder 4 Uhr im Kalten vor der Halle rumlungert und die ersten Töne hört und ganz kribbelig ist. Also was das damals bedeutet hat, dass ich die Stones gesehen habe als 16-Jähriger, das war unfassbar. Die Akustik war scheiße, das ist aber völlig egal. Wir haben die gleiche Luft wie Keith Richard geatmet. Das war's.
Und danach ja nochmal, das ist eine andere Geschichte. Ja. Beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, sprechen wir über Bruce Springsteen, über die Rolling Stones und über vieles mehr. Was wird das erste Lied in Hamburg sein? Weißt du das schon?
Das weiß ich schon, sage ich aber nicht. Nee, ich habe jetzt nach dem Kölner Konzert habe ich mal durchgekämmt, welche Stücke an einer anderen Position sein sollten, womit wir besser anfangen würden, welche Stücke ganz rauskommen. Also muss nicht unbedingt in Hamburg FC Jefias spielen, das muss nicht unbedingt sein. Einige andere Stücke müssen auch nicht unbedingt sein und dafür andere Stücke, die mehr Sinn machen überregional. Und ich versuche auch da wieder einen Bogen hinzukriegen, die Möglichkeiten, dass wir in den großen Hallen auch die LED-Wände haben, auf denen wir Sachen zeigen können, die normalerweise, wenn wir nur einen einfachen Backdrop haben, die nicht stattfinden können. Da mache ich mir Gedanken, was können die Leute denn da sehen? Das macht einen großen Spaß, sowas eigentlich so zu komponieren, sowas hintereinander, so eine Geschichte zu erzählen. Der ganze Auftritt ist eigentlich eine zusammenhängende Geschichte.
Lieber Wolfgang, wofür steht eigentlich BAP? Nein. Wolfgang Niedecken, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Ah, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ein Onkel, der was mitbringt, ist besser eine Tante, die nur Klavier spielt, sagen wir in Hamburg. Ich habe ein Buch, das ich auch selber geschrieben habe, mitgebracht. Das passt. Das Buch heißt Einer muss den Job ja machen. Und ich dachte, das passt, weil das ist ein Lied, das du mit Udo Lindenberg und Johannes Oerding unter anderem gesungen hast. Es ist eine Krimi-Reihe, wenn sie dir gefällt. Sagst du mir Bescheid, kriegst du die anderen drei Dinger auch. In dem Udo Lindenberg eine große Rolle spielt. Und ich denke mir, es ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn sie noch nichts haben. Aber ja, Hoffnung, ne? Haben wir auch, wir haben gemeinsam Hoffnung, kaufen Sie mir Hoffnung und Campe Bücher. Vielen Dank, lieber Wolfgang. Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.